genau. Hallo Köln! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlag und Fertig. Ja, wir nähern uns dem Jahresende.
Ist ja nicht nur Köln, ne? Wir sind noch nicht am Donnerstag, ne? Da, ja, sind wir in Köln, dann können wir das sagen. Hallo Köln!
Hallo Deutschland!
Okay, dann weiß ich schon mal Bescheid, wie man da auf die Bühne geht.
Genau. In 2 Tagen ist unser großer Auftritt im Gloria-Theater.
Ich bin schon richtig aufgeregt.
Bist du heiß?
Also ich freue mich schon drauf, aber ich bin auch echt aufgeregt, muss ich sagen. Weil wir jetzt mal im Vergleich zur letzten Weihnachtsshow, da haben wir alles im Büro gemacht und da standen wir ja noch auf Kinderfüßen. Jetzt sind wir ja der erfolgreichste Podcast hier im Büro.
Ja, das stimmt. Damit kann sich keiner messen hier im Büro.
Das stimmt. Und deswegen bin ich auf jeden Fall aufgeregt.
Also ich freue mich auch, weil bis jetzt waren wir ja nur einmal zusammen auf einer Bühne und das war ja so eingebettet in diese CO Pop und jetzt ist es einfach unsere Veranstaltung. Das finde ich schon geil.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und aus dem ersten Auftritt haben wir auch ein bisschen was gelernt und auch die Redaktion. Also klar,
Learnings sind so wichtig.
Diese Learnings ist auf jeden Fall so und ich bin echt mal gespannt. Wir werden jetzt gleich ja noch die Show so ein bisschen besprechen und da bin ich wirklich mal gespannt. Da kann es auch jetzt klingeln, was die Jungs da alles so auf die Beine gestellt haben.
Ja, die Überraschungsgäste, ob wir sie alle erkennen. Weil letztes Mal, ich habe ja auch immer Sorge davor, dass das dann irgendwelche Gäste sind, die mir einfach nichts sagen. Das ist ja dann so peinlich. Zum Beispiel, letztes Jahr war ja Gentleman bei uns zu Gast, war sehr nett, aber ich habe
keine Verbindung
und dann ist das immer so peinlich. Hey, ja, du machst Musik, ne?
Ja, verstehe.
Ich höre auch Musik manchmal.
Das Ding ist ja auch, letztes Jahr dachte ich noch so, okay, wer wird eingeladen, wer wird kommen? Ich dachte, das sind dann eher so bei mir ehemalige Fußballer, mit denen ich eine Verbindung hatte. Und dass es dann doch Leute waren, die ich gar nicht kannte vorher persönlich, teilweise. Das war schon überraschend.
Also das ist ja der Sinn von Überraschungsgästen, ne?
Ja, aber das ist wirklich ja, also
eher
so
überraschend, dass die Redaktion gute Arbeit gemacht hat, ne?
So nämlich.
Warum bin ich eigentlich so heiser?
Was hast du denn gemacht am Wochenende?
Ich habe viel gesungen am Wochenende. Vielleicht liegt es daran.
Was hast du denn gesungen?
Ich war auf 2 Konzerten tatsächlich von meiner Tante, die in einer Band spielt. Und die machen einmal im Jahr so ein...
Ah, das hast du schon mal erzählt.
Konzert. Und dieses Jahr sogar 2. Das findet in einer Kneipe statt und dann singt man mit. Also so ein Mitsingen-Konzert.
Ist dann auch richtig voll, die Kneipe?
War ausverkauft.
Gut, dann musst du ja auch laut singen, ne?
Ja, aber das macht dann natürlich auch Spaß. Gerade so in der Vorweihnachtszeit singt man ja auch gerne.
Das ist richtig. Ne?
Dementsprechend erklärt das wohl meine Heiserkeit.
Definitiv. Ich dachte eigentlich, bei mir ist es auch noch ein bisschen schlimmer, aber es geht eigentlich.
Warum hast du auch viel gesungen?
Ich habe auch viel gesungen, das kann ich bestätigen, ja. Gerade beim Après-Ski.
Ah, Après-Ski warst du?
Après-Ski, ja. Also wir waren...
Ein bisschen Ski schadet nie, ne?
So nämlich.
Vor allem Après-Ski.
Bin einfach froh, dass ich heile wieder hier bin. Aber es war eine lustige Fahrt, muss ich sagen.
Abfahrt.
Da war die ein oder andere gar nicht so lustig. Ich bin ja nicht so ein gewandter Skifahrer. Deswegen bin ich froh, dass wirklich nichts passiert ist.
Solange du nicht den Kopf auf dem Stein aufgeschlagen hast.
Das habe ich nicht.
Das ist schon mal gut.
Nee.
Weil das kann böse enden, habe ich gehört.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich hatte einen Helm an und bin auch eigentlich nie auf den Kopf gefallen. Wenn, dann immer nur so klassisch hingefallen.
So wie wir dich halt kennen, auf den Kopf gefallen.
Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Jahr erzählt habe, das war jetzt unsere 2. Tour, die wir gemacht haben. Also es war eine Jungstour. Und letztes Jahr war es so, dass ich irgendwann am 2. Abend, also wir waren dann 3 Abende da, sind mittwochs nachts losgefahren, Donnerstagmorgen im Skigebiet angekommen und am Sonntagnachmittag nach Hause. Und letztes Jahr war es so, dass ich von Freitag auf Samstag wurde mir meine Jacke geklaut und ich musste mir dann eine neue kaufen und im Nachgang, also auch die Tour, die das organisiert hat, es war ein SR1 Opening, also vom Radiosender aus dem Saarland, die das gut organisieren. Du setzt dich in den Bus, da ist alles vorbereitet, kommst an, ab an die Rezeption, einchecken, kannst direkt mit dem Skipass, der dabei ist, hoch. Auf jeden Fall, letztes Jahr hat mir von Freitag auf Samstag wurde mir die Jacke geklaut, dachte ich, die ist weg. Irgendwann kam ein Anruf, die Jacke ist aufgetaucht. So, perfekt. Die haben mir die zugeschickt, die haben alles organisiert.
Aber woher wussten die, dass es deine Jacke ist? Hast du da deinen Namen eingeklebt, oder?
Nee, Ich hatte aber
noch eine vom FC gewesen. Jonas Hector, das
war deine Nummer 14. Ja, ne? Hinten stand die 14 drauf und Hector eingestickt. Ja, auf dem Depotausweis, also wir hatten ein Skidepot und da stand der Name drauf. Und dann konnte man die zuordnen. Da habe ich die beschrieben und dann war es eigentlich klar, dass das meine war. Dachte ich, geil, dass ich die wieder habe.
Das ist so ein Pelzmantel, Louis Vuitton.
Ja.
Liegt da zufällig einer rum? Ja, das ist meiner. Dann nehme ich.
Auf jeden Fall habe ich
echt die Pelz? Ja. So ein Nerz. Der ist auch noch so, kennst du diese Nerz-Schals, wo der Kopf noch so dran ist?
Ja.
Liegt der auch zufällig? Ja, der ist auch mir.
Ja. Also ich habe alles wiederbekommen.
Auch die Spendenveranstaltung, ein Nerz für Kinder, ne? Ist auch, oh. Fiel mir nur gerade ein.
Jetzt geht's hier definitiv zu weit.
Pelz gespendet für Notleidende. Kinder, die kein Louis Vuitton leisten können. Gibt's ja auch diese. Ich wollte, bin so kurz davor, noch ein Wortspiel zu machen. Also ich weiß,
komm, dann hau raus.
Ja?
Du brauchst es ja.
Ja, die Robin Hood-Bande, die quasi die Pelze den Reichen wegnimmt und den Armen gibt. Die Pelz Angels.
Oh.
Ja, okay, sorry.
Den gebe ich dir nicht.
Den gibst du mir nicht?
Na gut, okay. Nee. Okay. Um zurückzukommen aufs Thema. Ich habe meine Jacke wiederbekommen im letzten Jahr. Und dann waren wir nochmal in Skiurlaub. Und da hat ein Kumpel auch Sachen verloren. Ich auch. Zwar nicht die Jacke, aber andere. Und da hat er den Spruch, der sich manifestiert hat bei mir oder bei unserer Skigruppe. Das Haus verliert nichts. So, dieses Jahr wieder hingefahren. Gleicher zeitlicher Ablauf. Auf einmal werde ich freitags morgens wach, gehe meine Jacke und ich habe so eine 2-in-1-Jacke. Also ich kann die quasi voneinander trennen, dass ich zwei Jacken habe. War mein Innenfutter weg.
Also es war nur noch eine 1-Jacke.
Es war nur noch eine 1-Jacke, nur noch die Außenjacke.
Was ist das für 1 Live, ne?
Ja, genau. Gesponsert von 1 Live. SR1 hat es organisiert, aber die Jacke ist gesponsert von 1 Live. Ist auch noch auf der Jacke drauf. Ja, war die weg. Und da hatte ich eben nichts drin oder sonst was, was die Jacke identifizieren könnte. War dann egal, bin ich den Tag ohne Innenjacke gefahren. Dann war abends wieder eine Veranstaltung von dem Radiosender. Wir haben wieder gefeiert, haben dann die Location gewechselt oder wollten die Location wechseln. War Jacke 1 weg, also die eine Jacke.
Also eine Keins-Jacke war es.
Also jetzt hatte ich dann eine Keins-Jacke. Also wirklich nichts mehr. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich habe die noch nicht mal an die Garderobe gehangen, wo die leicht zu klauen war, sondern eigentlich unter die Theke, wo wir die ganze Zeit standen. Aber war weg. Einfach weg. Ich gedacht, komm, egal. Also es ist ja oft so in so Skigebieten, dass irgendjemand die falsche Jacke mitnimmt und das so ein richtiger Rattenschwanz wird. Wenn meine Jacke weg ist, dann nehme ich eine andere Jacke. So, und so summiert sich das ja auf, ja, dass viele Jacken einfach nicht mehr bei ihrem Besitzer sind.
So ein Kleiderkreisel der ganz besonderen Art.
Ja, der kälteren Art.
Aber hast du jetzt eine neue Jacke dann abgestaubt auch? Nach der
Nein,
Logik?
Ich kannte das ja aus dem letzten Jahr und ich würde das keinem antun, weil du hast gar keinen Bock, da ohne Jacke zu stehen. Vor allem, wenn du am nächsten Tag noch Skifahren willst. Das heißt, du musst eine neue Jacke kaufen und so Skijacken sind auch nicht die billigsten. Kann man nicht mal sagen, so komm hier, 20 Euro und dann gehe ich Skifahren.
Das ist weil halt Camp David, das muss schon Qualität haben.
Ja, meine Jacke ist auch von Camp David. So, und nächster Tag. Also nee, Quatsch, dann haben wir die Location gewechselt. Ich hatte keine Jacke an, war jetzt kein weiter Weg. Ich dachte, komm, ist egal, hast auch ein bisschen was getrunken, kriegst schon irgendwie hin.
Ich warte jetzt, dass die Geschichte so weitergeht, dass du am Ende nackt im Skigebiet standest.
Ja, aber da hatte ich wieder alles.
Da hattest du wieder alles, okay. Oder so, dann nur die Jacke an.
Dann sind wir in die andere Location, haben da auch noch ein bisschen gefeiert. Und dann hat die Location zugemacht. Und da hatte ich schon so ein bisschen Angst vor, boah, das könnte jetzt ein bisschen kälter werden. Gehe ich in der Location raus und am Ende, also kurz vorm Ausgang, ist wieder so normal, ist die Garderobe. Guck ich, da hängt da so eine Jacke. Ach geil, das ist hier mein Innenfutter. Also habe ich dann da mein Innenfutter wiedergefunden. Da war dann auch meine Mütze drin. Nee, Quatsch, mein Schal war drin. Und dann hatte ich auf jeden Fall für den Heimweg, das war so ein Kilometer, hatte ich zumindest eine Jacke nochmal.
Ja, das ist doch gut.
Einen Schal konnte ich auch anziehen. Deswegen geht es mir auch im Halsbereich so gut. Trotzdem musste ich am nächsten Tag, das war das Innenfutter und das ist nicht so wasserabweisend und da ich nicht so gut Skifahre, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich nochmal hinfall. Ich habe mir trotzdem nochmal so eine Außenjacke geholt, die wasserabweisend ist. Fahren wir hoch auf den Berg, auf der Hütte, auf einmal sagt jemand, ich habe deine Jacke gefunden gestern, Die ist jetzt unten an der Tasche. Ich so, oh nee, ich habe doch gerade eine neue Jacke schon wieder geholt. Hast du den Kassenbon
noch? Kannst du noch zurückgeben? Oder kannst du einmal drauf signieren und bei eBay Kleinanzeigen?
Auf jeden Fall, ja, oh, das war so bitter. Also wirklich so 2 Stunden, nachdem ich mir die neue Jacke gekauft habe, hat sie gesagt, es war eine Dame, die meine Jacke gefunden hat und auch dankenswerterweise abgegeben hat. Und ja, dann hatte ich, jetzt bin ich wieder nach Hause gefahren mit 2 Jacken.
Also
zwei
du hast kompletten jetzt Jacken. Eine Zweijacke und eine Zweitjacke, könnte man sagen.
Ja. Ja. Also ich kann nächstes Jahr wieder eine verlieren. 2. Ich habe ja von letztem Jahr auch noch eine, wo ich mir eine gekauft habe. Also ich bin gut ausgestattet mittlerweile mit Skijacken.
Sehr gut.
Ich finde es eben verrückt, dass Leute die Jacken überhaupt mitnehmen. Wie gesagt, da ich es jetzt miterlebt habe, ich könnte das gar nicht. Und B, dass ich aber die unterschiedlich verloren habe und wiederbekommen habe. Da muss ich sagen, habe ich irgendwas richtig gemacht anscheinend. Das war mein Skiwochenende. Also das war das, also nicht nur das, aber... Das
klingt wirklich wie eine Art Schnitzeljagd.
Ja, so ein bisschen schon. Halt. Wobei ich noch nicht mal gesucht habe. Ich habe sie aufgegeben, beide. Die waren auf einmal beide wieder da. Und ich glaube, ich hätte sogar meine Jacke nochmal wiederfinden können, weil die wurde anscheinend auf dem Weg zu der anderen Location gefunden, aber ich habe nicht so drauf geachtet. Ich war jetzt nicht im Suchmodus. Da hätte ich sie vielleicht schon früher gehabt. Das ist meine Jackengeschichte.
Vielen Dank, dass du uns damit bereichert hast.
Ich denke doch. Vielleicht fühlt sich da auch jemand abgeholt.
Ja, ich denke, den Leuten zu Hause ist ganz warm ums Herz, als hätten sie eine Zweifachjacke an.
Denke ich auch.
Das war Schlag und fertig.
Ansonsten, ich gucke ja auch am Wochenende viel Sport oder so, aber da im Skiurlaub, ich habe nichts mitbekommen. Nichts. Ich habe vielleicht morgens dann mal in die Ergebnisse reingeguckt vom Vortag, aber ansonsten gar nichts. Also sportlich gesehen.
Und waren die noch gut, die Ergebnisse vom Vortag?
Es war mir egal, wenn ich ehrlich bin. Das Spiel, das mich am Wochenende interessierte, das ist am Sonntag gelaufen. Das habe ich auch dann in der zweiten Halbzeit verfolgt. Aber davor, das war mir alles egal.
Habe ich daran gemerkt, als du in unsere Podcast-Gruppe geschrieben hast, wir hatten ja irgendein
wir hatten eine Entscheidung Thema, wo zu treffen.
Eine Entscheidung treffen mussten und du einfach nur geschrieben hast, ich kann das jetzt nicht entscheiden, ich bin im Skiurlaub. Oder wie hast du es geschrieben? Ich glaube so, ne?
Ja, ich habe dazu mal
keine
gucken.
Meinung, ich bin im Skiurlaub.
Irgendwie also es so. Kam auch ein Bild rein und da war klar, dass ich nicht entscheiden kann.
Dass du nicht mündig bist.
Nee, ich habe geschrieben, aufgrund meines Skiurlaubes habe ich keine Meinung aktuell. Und hatte ein Bild reingeschickt um 15.29 Uhr. Es gab ein Lachsmiley und es gab ein von dir eher so ein geschocktes Gesicht. Deswegen mussten wir das auch vertagen, ja.
Soll ich weitermachen?
Du kannst gerne weitermachen.
Okay, kommen wir zur harten Politik, zu den harten Fakten. Ich hatte ja eben schon ein Herz für Kinder angesprochen, denn am Wochenende war ja ein Herz für Kinder, wieder diese große Spendengala im ZDF. Und da waren die unangenehmsten 2 Minuten der Fernsehgeschichte, ich will nicht sagen ever, aber 2024 kommt schon nah dran. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Nee. Wie gesagt, ich habe am Wochenende relativ wenig gesehen.
Ja, und in dem Fall gut. Aber damit auch du ein bisschen mitleiden musst, habe ich sie natürlich nochmal dabei. Wir können zumindest mal reinhören. Das ist ja immer diese Spendengala, wo auch nicht nur Prominente sitzen, sondern auch Politiker.
Mhm.
Und dann gibt es diesen Job, dass die Moderatoren dann im Publikum rumgehen und den Leuten die Spenden aus den Rippen labern, quasi, ne? Das war diesmal von Ralf Schmitz und Hazel Brugger übernommen worden. Und die sind dann da halt zwischen den Politikern rumgelaufen, haben die interviewt. Und es gibt 2 Minuten, die sind, es ist einfach alles dran ist unangenehm. Alles.
Ja.
Und ich will jetzt nicht die kompletten 2 Minuten abspielen, aber es...
Das kann man sich ja mit Sicherheit im Nachgang irgendwo im Internet angucken,
das
oder?
Im Internet ist das auf jeden Fall. Es geht schon los. Du musst dir das so vorstellen, das ist so wie in so einem Kino, in so Reihen aufwärts. Und ich beschreibe mal das Setting. Also in der Reihe unten sitzt Friedrich Merz mit seiner Ehefrau. Dann die Reihe darüber, direkt darüber, sitzt Markus Söder mit seiner Influencer-Tochter. Und die Reihe darüber sitzt Christian Lindner mit seiner Influencer-Frau.
Sind die also direkt übereinander?
Ja, die sind so direkt übereinander gesetzt. Also du siehst hier Markus Söder, da drüber ist direkt Christian Lindner. Also so.
Okay. So. Ja, ja.
Und
ja,
es fängt an mit Ralf Schmitz bei Markus Söder. Und auch da kann man ja zur Vorgeschichte, haben wir ja auch in diesem Podcast schon breit besprochen, wie Markus Söder damals gestichelt hat gegen Armin Laschet im Wahlkampf, gegen seinen eigenen Kandidaten. Und alle erwarten ja, dass er das wieder tut jetzt bei Friedrich Merz, obwohl er ja beteuert, dass die Union so geschlossen wie nie ist. Und es gibt aber ja schon das Streitthema, dass Merz sich ja zumindest die Koalitionsoption mit den Grünen offen halten will.
Was Markus Söder ja gar nicht.
Und Markus Söder ja gar nicht will. Und dann, ich glaube, es gab irgendein Interview von Merz, wo er gesagt hatte, ja, Robert Habeck als Wirtschaftsminister, ich will es nicht ausschließen zumindest, ne? Also, weil es macht ja auch Sinn, wenn du nur sagst, also dann bleibt ja nur die SPD übrig, weil die FDP dafür reicht es ja nicht, zumindest in den aktuellen Umfragen. Da müsste
ein bisschen was passieren.
Und du bringst dich ja auch in eine schlechte Verhandlungsposition. Wenn die SPD selber auch schon weiß, wir sind der einzige Partner, dann kann man ja viel mehr raushandeln, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall.
Um zurückzukommen,
hatte kurz vorher Merz das halt gesagt und Markus Söder hat es auch wieder in einer unnachahmlichen Art genutzt.
Ich glaube, das habe ich sogar nur die Schlagzeile gelesen.
Und es geht dann auch so weit, wie es weitergeht. Es ist alles, ich spiele mal kurz rein.
Ich hätte Sie fast ohne Essen im Gesicht gar nicht erkannt. Herr Söder, ich freue mich, dass Sie da sind. Sie haben doch bestimmt ganz viele Scheine in Ihrem Portemonnaie und die Grünen wollen Sie doch loswerden, oder?
Ja.
Die Scheine, meine ich, Scheine.
Ach so, ich dachte, die anderen Grünen.
Wie viele Scheine?
Hey, Friedrich übrigens, hallo.
Ja, dafür haben wir später Zeit.
Also das ist immer das Erste, was Söder sagt. Hey, Friedrich übrigens, hallo, grüß dich.
Das finde ich gut. Das finde ich gut.
Überragend.
Das fand ich echt gut.
Okay, weiter geht's.
Ja, also.
Oh Gott.
Also, zwei.
Was zwei?
2000.
2000? Herr Söder, ich danke Ihnen. Bisschen knickrig, aber trotzdem vielen Dank. Großartig.
So, jetzt geht er. Jetzt geht er zu Friedrich Merz.
Okay. Ach ja, hier geht's zu Herrn Merz. Hallo Herr Merz. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Frau Merz, darf ich Ihren Mann was fragen?
Nee.
Bitte?
Nee.
Schön, dann mach ich's trotzdem. Hallo Herr Merz. Ich habe ein Angebot für Sie. Wenn Sie ein richtig gutes Angebot an mich machen, jetzt zu spenden für ein Herz für Kinder, dann wird die Sendung sich ab sofort ein Merz für Kinder. Was sagen Sie?
Okay, also mein Angebot ist folgendes.
Ja?
100 Euro.
Bitte?
Für 100 Euro für jedes Prozent... Punkt,
ja?
Dass wir in der besten Umfrage für die CDU über den Jahreswechsel stehen.
Naja. Ja.
Auch da finde ich, man hört es ja auch so im Hintergrund schon dieses stöhnt so jemand im Publikum. Und das finde ich, statt dass man auch einfach sagt, ich gebe 2000, ich gebe 4000, verknüpft man das an Umfragewerte, eine Spendengala?
Nee, finde ich nicht. Also bräuchte ich jetzt nicht.
Weil dann kommt es jetzt auch, erklärt es dann.
Großartig. Das kann keiner so schnell aus. Was ist denn
also, wenn wir bei 40% liegen, ja, sind es 4.000 Euro.
Naja.
Oh, da freuen sich die Kinder. Aber wenn die CDU bei 40% liegt,
dann
liegt sie zwar in keiner Umfrage aktuell. Also so diese Verknüpfung, ich weiß es nicht.
Ich weiß auch jetzt nicht, ob du die Leute dazu animierst, CDU dann oder ich Union. CDU, ja, ja. Wenn der 4.000 Euro gibt, ne, dann wähle ich CDU.
Ja.
40 Millionen, glaube ich, würden manche überlegen.
Also, weil das ist ja auch das Absurde. So, es geht jetzt noch weiter, natürlich.
Merz.
Also hören Sie mal.
Oder Herr Merz.
Das ist 8.
Ach komm, Ralf, nimm einfach die 4.000 Euro. Ich beende das Duell jetzt. Okay. Ich brauche noch jemanden, der mir hilft, der gut ist im Dinge beenden.
Ja.
Ach, Herr Lindner, was machen Sie denn hier? Na, Hallöle.
Und jetzt sind wir bei Christian Lindner. Also es ist wirklich so, es ist ein Fiebertraum alles. Ein absoluter Fiebertraum.
Ein politischer Fiebertraum.
Ja, wirklich, also ich weiß nicht, ich finde alles nur unangenehm daran.
Gut, es ist ja von vorne bis hinten geskriptet, ne? Also zumindest die...
Ja, die Jokes sind natürlich vorbereitet, das merkt man ja.
Meinst du, die wurden mit einbezogen, die Politiker? Oder
nein.
Gar nicht, 0,0.
Aber Merz wird sich ja offensichtlich das selber überlegt haben, diesen Joke mit den Umfragewerten.
Ja, das ja...
Er hat jetzt, glaube ich, auch gesagt, ja, den Witz, glaube ich, auch gesagt, er spendet auf jeden Fall die 4.000 Euro, egal wie die Umfragewerte aussehen.
Das ist nett.
Das ist sehr großzügig. Vor allem finde ich auch so diesen Gegensatz, weißt du, irgendwie Lindner 2.000, Söder 2.000, Merz 4.000, ich glaube, Lars Klingbeil war auch da 500. Und dann Toni Kroos sitzt in derselben Veranstaltung, wird so gefragt, und Toni, wie sieht es aus? Ja, ich mache 100.000.
Ja. Yeah.
Und die kommen da mit ihren Umfragewerten irgendwie so. Und vor allem, ich fand auch lustig, es gab schon irgendwie so eine Gegenaktion, wo irgendjemand gesagt hat, für jedes Prozentpunkt, das die CDU verliert über den Jahreswechsel, spende ich 10.000 Euro.
Also es ist auf jeden Fall Geld im Umlauf.
Es ist Geld im Umlauf, es ist einiges zusammengekommen auch für ein Herz, Merz, Nerz, Scherz für Kinder.
Also aber das scheint ja so, dass dann doch die Fußballergehälter deutlich über den, oder Ex-Fußballergehälter deutlich über den Politikergehältern liegen.
Ja, beziehungsweise das Problem ist natürlich, deswegen finde ich es auch so unangenehm mit Politikern da, weil die sind ja auch immer in dieser Lage, wenn du zu viel spendest, dann wirkt es so, ah, der feine Herr scheint ja offensichtlich gut Geld zu haben von uns Bürgern, ne, uns Steuerzahlern. Was soll das denn so? Und wenn du zu wenig spendest, dann bist du so derjenige, der aber ein bisschen knauserig, ne, lebt hier von unseren Geldern und kann nicht mal für Kinder spenden. In dieser Diskrepanz bist du ja gefangen. Das ist natürlich für jemanden wie Toni Kroos, wo eh jeder weiß, der, ich sag mal, der wird nicht mehr von Altersarmut betroffen sein.
Er hatte doch eh, ich glaube sogar bei der letzten Vertragsverlängerung, bei seiner letzten Vertragsverlängerung, oder ich weiß gar nicht, ob sie letzte war, ja auch nur so ein Geldschein oder so ein Geldsack gepostet, glaube ich, bei Twitter damals.
Eben, also es war einfach nur Fiebertraum. Fiebertraum trifft es gut, finde ich.
Fiebertraum. Und dann ist der Friedrich ja direkt in den Flieger gestiegen, ne? Und hat seine Wahlkampfveranstaltung in der Ukraine gemacht. Ich habe gestern nur ganz kurz die Nachrichten gesehen. Es war wirklich genau dieser Ausschnitt, als Friedrich Merz interviewt wurde und dann gerade gesagt hat, nee, die Reise, die war schon lange geplant. Also das unabhängig jetzt von meiner Kanzlerkandidatur oder der bevorstehenden Wahl, also die war schon lange geplant.
Ja, ach, das, ich finde, das ist jetzt alles auch irgendwie. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen,
ja,
und gesagt, dass Olaf Scholz da Wahlkampf macht. Und also tatsächlich habe ich jetzt auch nochmal nachgehört, im Podcast Machtwechsel zumindest wird diese These von dem geschätzten Hauptstadtjournalisten Robin Alexander vertreten, dass es so ist, dass Merz-Reise zuerst geplant war, Scholz das gehört hat und dann natürlich gesagt, komm, wir machen zuerst.
Das ist ja nur eine These.
Das ist erstmal nur eine These, aber ja.
Vorstellbar ist es.
So oder so ist es alles irgendwie, hat es immer so ein Geschmäckle mit dem Wahlkampf, der da in der Hinterhand liegt. Und gleichzeitig auch, ich habe mich ja letzte Woche über Scholz aufgeregt, der getwittert hat mit Nuklearmachtverknüpfung Friedrich Merz, ja, ne, dieses Ding. Da muss man genauso sagen, finde ich, steht dem um nichts nach Jens Spahn, der jetzt wiederum zur Reise von Merz getwittert hat. Frieden wird nur durch Führung und europäische Stärke gesichert. Dafür ist Olaf Scholz der Falsche und Friedrich Merz der Richtige. Putin würde Scholz wählen. Also auf welchem Niveau sind wir denn angekommen im Wahlkampf? Es wird immer so getan, ja, zum Glück ist das deutsche Niveau ganz anders als in den USA zum Beispiel. Also der Bundeskanzler verknüpft Nuklearmacht indirekt mit Friedrich Merz. Also wenn der Merz sagt, es gibt einen Atomkrieg, und Spahn sagt, Putin würde Scholz wählen. Wir wissen doch alle, dass Putin Sarah Wagenknecht wählt. Oder die AfD. Da hat er doch viel hilfsbegierige Mitstreiter. Deswegen, also diese Zuspitzung, die finde ich irgendwie ein bisschen unwürdig. Weil man kann natürlich der Meinung sein, dass Scholz mehr tun sollte für die Ukraine. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, als würde er gar nichts tun für die Ukraine. Diese Zuspitzung finde ich sowohl von Scholz als auch von der CDU-Seite unwürdig, finde ich, ist ein gutes Wort. Unwürdig.
Ja, das war ja in den letzten Jahren nie so ein Thema. Ich glaube schon, dass dieses Kriegsthema aktuell wichtiges im Wahlkampf sein wird. Ja, aber
das finde ich halt echt bitter, dass das
wirklich, ja, aber
dass die Ukraine halt für unseren Wahlkampf herhalten muss, ne?
Deswegen siehst du ja, dass die zwei Politiker, die jetzt Kanzlerkandidaten sind für ihre Parteien, auf einmal in der Ukraine auftauchen. Und ich weiß nicht, wie lange sie vorher nicht da waren.
Na, aber das ist ja sowieso das große Problem von, dass Politik hat, dass natürlich das Richtige tun und das tun, was einem die Wiederwahl sichert, oft zwei verschiedene Dinge sind, weil natürlich das Richtige tun oft sehr lange dauert. Das ist ja wirklich ein Problem. Zum Beispiel, also das sehen wir ja bei der Bahnsanierung zum Beispiel. Da kann man ja sagen, Volker Wissing hat immerhin jetzt mal angefangen. Das eine Bahn sanieren führt ja jetzt erstmal dazu, dass es mehr Baustellen gibt, also noch mehr Verspätung, noch mehr Zugausfälle. Und das heißt, die Ergebnisse dieser Sanierung wenn sie denn positiv ausfallen. Sehen wir aber erst dann in 10 Jahren, wenn das alles, oder sogar in 15 Jahren. Und da ist die FDP ja schon 10 Jahre aus dem Bundestag geflogen.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass Volker Wissing dann nicht immer noch Minister ist. Er kann ja jetzt als unabhängiger Experte weitermachen. Aber das ist natürlich so ein Grundproblem, was die Politik hat. Und dann läuft es halt auch oft auf kurzfristige Wahlkampftaktik raus. Das finde ich immer schade.
Ja, und ich glaube, das ist ja jetzt noch viel extremer, da der Wahlkampf ja sehr kurz sein wird, dass gerade so hochtrabende Themen also viel mehr Bedeutung bekommen als grundlegend politische Themen, jetzt zum Beispiel auch innerdeutsche Probleme, die,
auf jeden Fall,
die angepackt werden müssten, aber die fallen jetzt erstmal komplett hinten runter.
Und ich meine, das hat man ja schon bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland gesehen. Weil worum ging es bei den Landtagswahlen? Ging es da um länderpolitische Themen oder ging es ja auch um Ukraine-Friedens, wo man auch immer sagen kann, was hat das Land Brandenburg und das Land Thüringen und das Land Sachsen zu entscheiden bundespolitisch? Niente.
Ja, und das ist eben das, was, also mir ist das zum Beispiel extrem wichtig, dass die Parteien mal sagen, so was machen wir jetzt eigentlich erstmal für die Deutschen, die wählen, oder nicht die Deutschen, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber die Leute, die hier leben, was machen wir denn da? Also, und da hast du bis jetzt noch gar nichts gehört gefühlt.
Nee, genau, also das würde ich nicht ganz unterschreiben, weil ich finde, die Ukraine-Politik ist ja auch unsere Sicherheitspolitik inzwischen. Und das betrifft uns ja doch direkter, als mancher wahrhaben will, weil die Frage, wie gehen wir mit einem aggressiven Russland um, muss uns ja sicherheitspolitisch wichtig sein. Aber die Art und Weise, wie debattiert wird gerade im Wahlkampf, ist ja eine andere. Ich meine, es wird Zeitenwende gesagt, aber wenn du die Bundeswehr anguckst, ist nicht viel Zeitenwende passiert. Und das ist natürlich problematisch. Also wir diskutieren zwar vielleicht oberflächlich über die Ukraine, aber nicht tiefergehend, was bedeutet das eigentlich für Deutschland? Und das wie stimmt. Gehen wir mit
Da gebe ich
dieser
dir recht.
Frage um. Und aber gleichzeitig gebe ich dir auch recht, finde ich es auch albern, dass eben, ich meine, guck mal, wann ist die Brücke in Dresden eingestürzt? Kannst du mal gucken, wie viele Brücken im Land marode sind? Was machen wir damit? Wie gehen wir da mit der Schuldenbremse um? Und so, aber natürlich werden die polarisierenden Fragen sind immer einfacher als Wahlkampfthemen
zu nutzen. Ja, hochzutragen. Ja, verstehe ich ja. Aber das ist ja das, was ich persönlich meine. Also klar hat das auch mit uns was zu tun, aber es ist dann so der indirekte Weg. So, wenn du daran denkst, dann ist es eher so der indirekte Weg. Und die direkten Sachen, da ist bis jetzt noch gar nichts aufgeploppt. So, vielleicht wird da auch noch ein bisschen in den Parteien diskutiert, aber.
Klar, die beschließen ja gerade erst ihre Wahlprogramme. Und aber es ist natürlich auch ein Problem, ich will da gar nicht nur die Politik in Haftung nehmen, sondern auch wir als Bürger und Bürgerinnen sind natürlich empfänglicher für einfachere, klare Botschaften. Man merkt es ja selber. Also ganz ehrlich, hast du schon mal ein Wahlprogramm durchgelesen?
Abgespeckte, also kein komplettes Wahlprogramm.
Und dann bleiben ja natürlich doch eher die Botschaften hängen wie Putin würde Scholz wählen. So, das sind ja so klare Markersätze, da weißt du, aha, so, bums.
Aber das finde ich jetzt zum Beispiel, also das würde mich jetzt nicht so catchen.
Nee, vielleicht viele andere, aber weißt du, das sind halt so klare Botschaften. Aber hast du dir schon mal das, also durchgelesen, was die CDU in ihrem neuen Grundsatzprogramm zum Thema Rente fordert? Keine Ahnung. Weil nee, sowas dringt ja gar nicht durch.
Genau, das ist ja das.
Aber ich sag eben nur, es ist auch, weil sich der Bürger oder wir uns auch zu wenig dafür.
Ich glaube, es ist auch
ein Henne-Ei-Problem, finde ich.
Ja, und es ist, glaube ich, noch, trotz dass die Wahlen relativ zeitnah dann sein sollen, in ein bisschen mehr als 2 Monate, es ist eben noch kein richtiges Wahlprogramm da, ne? Das muss man ja auch sagen. Das stimmt schon. Und deswegen ist das erstmal außen vor. Aber ich würde mir schon so abgespeckte Wahlprogramme, würde ich mir schon durchlesen, weil ich will ja wissen, so.
Was heißt abgespeckt?
Ja, also kurze Zusammenfassung. Ich glaube, so Wahlprogramme, die können schon was länger sein. Aber die einzelnen Punkte, da will ich mir, und die mich dann interessieren würden, wo ich weiß, alles klar, das wird mich aktiv betreffen auch, ja. Die würde ich mir schon dann konkreter durchlesen wollen. Dann sollen sie jetzt mal ein bisschen Gas geben.
Genau. Ich glaube, die CDU beschließt es im Januar. Die SPD hat auch einen Parteitag da. Ja, und dann sehen wir mal. Dann werden wir uns mal ausführlich nur mit Inhalten beschäftigen. Als einziger Podcast in diesem Büro.
Als einziger Podcast in diesem Büro. Mit halbem Politikwissen. Ja, können wir machen. Können wir machen. Dann lese ich mich ein.
So, jetzt kommen wir noch zu kurz zum Sport. Genug Politik.
Sport kann ich dir, doch eine Sache habe ich heute Morgen gelesen. Auch hier in Deutschland ist ja immer die Diskussion so, wie sieht's aus mit den Fußballern? Die verdienen doch eigentlich zu viel und das muss irgendwie reguliert werden. So, und dann guckst du rüber in die USA beziehungsweise nach Nordamerika, in die Profiligen und dann ploppen Nachrichten auf, wo du dann denkst, ja, okay, aber also bei denen ist dann doch auch nochmal eine andere Sache. Also es wurde jetzt rein vom Vertragsvolumen der größte Vertrag abgeschlossen, den ein Mannschaftssportler je unterschrieben hat, anscheinend.
Habe ich gar nicht mitbekommen, das muss mich mal aufklären.
Und zwar ist das Juan Soto, das ist ein Baseballer, der ist jetzt gewechselt zu den New York Mets. Und der war Free Agent, also er konnte sich sein Franchise aussuchen, so ein bisschen, wenn du hier vertragslos bist und aussuchen kannst. Und der Deal wurde jetzt gefixt und er hat einen Vertrag bekommen, was ich schon gar nicht verstehen kann bei Sportlern, über 15 Jahre.
Okay, wie alt ist er denn?
26.
Spielt man 26. Baseball? Kann man Baseball mit 41 noch spielen?
Anscheinend schon. Also, Juan Soto, 26 Jahre. 15 Jahre ist die Vertragslaufzeit. Nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien bekommt der dumme Dominikaner.
Ich dachte, du sagst der Dumme.
Der Dumme, das wären die Fußballer. Die Dominikaner in den kommenden 15 Jahren mindestens, also es hört sich an nach einer garantierten Summe, mindestens 765 Millionen US-Dollar. 726 Millionen Euro. Klingt viel. Vor allem bei einem Sportler, der sich in 2 Jahren verletzen kann.
Ja, und dann sitzt dabei ein Herz für Kinder und sagt, für jeden Punkt, den ich in der nächsten Saison erspiele, spende ich 100 Euro.
Also ich finde es eine krasse Summe.
Wie viel ist es pro Jahr? Also 726 durch 15?
Gar nicht so viel. Wo kommst du denn hin?
Naja, so 50 Millionen ungefähr. Da würde ich jetzt mal mit so einem lockeren Dreisatz überschlagen. Mal gucken, wie nah ich dran bin. Du rechnest es jetzt aus.
Machen wir Euro oder Dollar?
Mach mal Euro.
726 durch 15, Millionen, ja. Das sind einige Nullen. Durch 15.
Ist das spannend.
48,4.
Boah, guck mal, wie ich das überschlagen habe.
Sehr gut, ja.
Und das mit NRW-Abitur. Ich bin beeindruckt.
Ist gut.
Ich habe mal meine einzige 5 habe ich in Mathe geschrieben. Ich war sonst immer war mein schlechtestes 4. Aber Mathe, nee, das stimmt, ich habe gar keine 5, ich habe eine 6 sogar geschrieben. Also meine Noten in der Oberstufe waren eigentlich im schlechtesten Fall 4, aber das ist ja immerhin ausreichend.
Ja.
Und ein ungenügend war dabei,
da muss man Mathematik. Da muss man auch immer aufpassen, wenn so viele ungenügend reinfliegen oder drunter.
Genau, das war ja irgendwie relevant. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie relevant. Aber ja, tja, und da kann man mal sehen, ich kann's noch.
Kannst du auch noch eine Kurvendiskussion
jetzt
machen?
Jetzt komm, lass uns doch einfach stehen bei ich kann's noch. Kommen wir zum nächsten Thema. Nein, weil das habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, auch ein Thema für dich, finde ich. Bundesliga am Wochenende. Mainz gegen Wolfsburg in Wolfsburg. 4-3. Und das letzte Tor der Wolfsburger, ich glaube, es war das letzte, war vielleicht abseits und es konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, weil zwei Kameras oder eine Kamera ausgefallen war und eine in der entscheidenden Szene rangezoomt hat und keine Totale gemacht hat, sodass der Videoassistent keine kalibrierte Linie ziehen konnte. Und da, das heißt, die Entscheidung wurde dann gefällt, weil der Linienrichter hat nicht auf Abseits entschieden und dann musste sie halt sagen, also es kann sein, dass Abseits ist, wir können es aber nicht zwei trennen, also im Zweifel fürs Tor. Und das finde ich ist schon nicht cool, oder? Also
ja, wenn du.
Ich glaub, das ist wenn ja du, keine Wettbewerbsgleichheit dann.
Wenn du betroffen bist, ist es natürlich nicht cool. Aber ich kenne das auch so ein bisschen aus dem Football. Da ist es auch so, dass jeder Touchdown wird überprüft. Auch mit, die haben ja noch viel mehr Kameras und da wird ja drauf geguckt aus allen Winkeln. Aber es gibt trotzdem immer wieder Situationen, die einfach auch nicht endgültig revidiert oder umentschieden werden können. Und da ist es genauso, aus Mangel an Beweisen steht dann die Entscheidung, die auf dem Platz getroffen wurde. Und ich meine, wenn du die kalibrierte Linie nicht ziehen kannst, dann musst du es eben so entscheiden. Das ist einfach so. Es ist natürlich ein extrem blöder Moment, Und das dürfte eigentlich meiner Meinung nach nie passieren. Wenn du den Videoassistenten hast, musst du immer eine kalibrierte Linie ziehen können.
Oder du sagst halt, fürs ganze Spiel gilt die kalibrierte Linie nicht. Aber so ist es
natürlich schon. Ja, aber dann kannst du ja dann nicht sagen, okay, dann kriegt der nochmal das Tor, das zurückgenommen wurde.
Aber offensichtlich war diese eine Kamera, so habe ich den Kicker-Artikel, wo ich meine Informationen herbeziehe, verstanden, war die schon von Spielbeginn an kaputt. Und das heißt ja auch, dass das nur immer für die Mannschaft gilt, die dann in der Halbzeit auf das Tor spielt. Das ist ja schon irgendwie...
Ja, es ist fragwürdig. Und da muss man dann wieder so gewisse Mechanismen, glaube ich, hinterfragen. Und das sind ja so Sachen...
Hinterfrag mal.
Ja, was mich dann eben stört, wahrscheinlich ist das passiert und keiner wusste, was zu tun ist. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo festgehalten ist. Wär ganz gut zu wissen, dass wenn eine kalibrierte Linie ausfällt, wo bewegen wir uns denn da in dem Bereich des Spiels?
Naja, es war dann ja offensichtlich so, dass dann wird halt im Zweifel auf die Entscheidung auf dem Platz. Also wenn der Linienrichter die Fahne gehoben hätte, hätte abseits gegolten. Also das würde dann
einfach so verstehe ich das auch.
Entscheidung.
Nur ziehe ich dann nie die kalibrierte Linie? Oder was ist mit der Abseitsentscheidung, die offensichtlich ist, aber auch nicht vielleicht vom Linienrichter angezeigt wurde? Wo bewegen wir uns denn da? Weißt du, wenn du siehst, okay, der steht doch ganz klar drin, aber der Linienrichter hat irgendwie aus welchen Gründen auch nicht gesehen, das gibt's ja immer mal.
So, ja, nimmst oder was, du die, wenn dann auf der anderen Seite in der gleichen Halbzeit was passiert, was aufgrund der kalibrierten Linie zurückgenommen wird.
Ja, ich glaube, das ist ein streitbares Thema.
Ich kann das Wort kalibrierte Linie, sind seit zwei Wörter, auch nicht mehr hören. Kalibrierte Linie.
Ja, und das, also keine Ahnung, es ist vollkommen schwierig. Weil wo greifst du dann auch als Videoassistent ein? Gerade was Abseitsentscheidungen betrifft, machst du dann wirklich nur die offensichtlichen? Können wir es, wie in dem Fall, wir können es nicht beweisen, ob er im Abseits stand oder nicht, dann muss eben zählen, dann steht die Entscheidung. Ich glaube, das ist schon wild.
Das ist Harakiri. Putin würde VAR wählen.
Macht er doch eh schon, oder? Macht er doch eh schon. Ich hab noch ein Thema. Ich war gestern zum ersten Mal in einem Indoor-Spieleparadies. Ich war auf dem Kindergeburtstag.
Wieso, du hast doch schon mal auf Schalke gespielt.
Ey, die sind jetzt wieder gut. Die sind jetzt wieder gut.
Ja? Er ist doch ein Zauberer, der Case von Mona. Ich bin ein Harry Potter.
Mit die Stöckchen.
Mit die Stöckchen.
Auf jeden Fall war ich auch zu einem Indoor-Spieleparadies. Und ich muss sagen, also, warum gab es denn das in meiner Kindheit nicht in der Form? Weil das ist einfach voll geil. Da gab es einfach alles. Da gab es Trampolins, viele Rutschen. Da gab es so Klettergerüste, das so miteinander verbrochen ist.
Sag mal
das
Klettergerüst.
Klettergerüst. Das geht durch die ganze Halle. Das geht durch die ganze Halle und das ist alles miteinander verbunden. Als Kind, mein Sohn war komplett geflasht. Der war so euphorisiert. Den konnten wir zwischenzeitlich gar nicht kleinkriegen. Und da habe ich mich auch aufs Trampolin gestellt. Und da habe ich gemerkt, ich bin einfach nicht mehr der Jüngste. Ich habe zwei Salto rückwärts gemacht und danach Nackenschmerzen des Grauens. Wirklich. Ey, ich konnte gestern Abend meinen Kopf gar nicht mehr drehen. Nur weil ich zweimal einen Salto rückwärts gemacht habe.
Schatz, ich kann die Spülmaschine leider nicht mehr einräumen. Ich habe so Nackenschmerzen.
Nee, und dann habe ich vergessen, die Wäsche mittags rauszunehmen. Da musste ich abends nochmal in den Keller.
Mann, ist das scheiße. Ey. Schlimm.
Ja, es ging mir nicht gut gestern Abend.
Aber Indoor-Spielplatz, ich war da auch mal mit, keine Ahnung, 7, 8, keine Ahnung, wie alt man da ist. Und wir haben dann da Fangen gespielt. Bin ich halt weggelaufen und der Fänger war direkt hinter mir. Und dann habe ich mich so umgedreht und dann kam da irgend so ein Gerüst, wo man so reinkommen muss. Mit dem Kopf so volle Kanne dagegen, hatte eine Platzwunde. Und das blutet ja wie Schwein, ne?
So eine Platzwunde?
Ja. Dann habe ich den ganzen Indoor-Spielplatz voll geblutet. Natürlich am Spieß geschrien, weil man das ja auch als Kind nicht so richtig einschätzen kann.
Ja, das ist ja eher der Schock, der dich ja noch viel mehr schreien lässt.
Bin dann natürlich, glaube ich, durch die Halle gelaufen. Mama! Mein Kopf!
Ja, und deine Mama musste dann das ganze Blut wegmachen.
Es wurde dann sogar ein Krankenwagen gerufen. Das war dann wiederum ganz cool.
Das findet man mit 7, 8 noch cool, ne? Jetzt weißt du, mit 27, da will ich nicht rein.
Nee, aber das war deswegen. Und Krankenwagen ist ja auch eine Art Indoor-Spielplatz für große Jungs, ne?
Ja, für mich nicht.
Ich habe ja letztens, Ich habe letztens mal Rettungssanitäter begleitet für einen Dreh und es ist schon beeindruckend, was die leisten.
Ja, das auf jeden Fall. Also, und das aber steht auch außer Frage.
Das meine ich mit Spielplatz, also was da so an Technik verbaut ist in diesen Dingern heutzutage, das ist schon, ist einfach schon beeindruckend. Also
ich war noch nie in einem Krankenwagen drin, deswegen kann ich es gar nicht sagen. Aber ich glaube, das hat sich mit Sicherheit die letzten Jahre ja auch so krass entwickelt. Gerade was du sagst, die Technik, die da eingebaut wird.
Früher war da wahrscheinlich eine Besteckschublade, da ist ein Skalpell drin.
Da hattest du noch ein Defi und dann war's das.
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Defi, da hat's eine Autobatterie.
Aufgeklebt.
Zack.
Ja, aber ich muss sagen, trotzdem, ich bin da immer noch so sehr Kind, dass ich mich auch gefreut habe, mit meinem Sohn da mich durchzuhangeln, zu rutschen, Trampolin zu springen. Also das ist schon, ich fahre da vielleicht mal alleine hin. Ich weiß gar nicht, ob ich da alleine reinkomme.
So, jetzt sind wir fast durch. Aber ich wollte noch jemanden grüßen.
Mach das
und bitte. Wir waren ja schon gerade bei Krankenwagen. Ein Schicksal, das mir persönlich nahegeht, weil ich sehr nachvollziehen konnte. FC-Spieler Luca Kilian hat sich das Kreuzband gerissen, zum zweiten Mal, nachdem er sich, glaube ich, also es ist schon relativ direkt, nachdem er eigentlich jetzt wieder fit war.
Passiert. Das war sein zweites Spiel
und dann wieder gerissen, wieder das gleiche Kreuzband. Und ich sag mal, das kann ich persönlich nachvollziehen, weil das war ja bei mir auch immer diese Angst, bitte lass es nicht nochmal passieren. Und bei mir ist es ja auch dann so gekommen, zwar ein bisschen mit 3 Jahren Abstand, 4 Jahren Abstand, aber deswegen das Gefühl, wenn es dann zum zweiten Mal passiert, ist kein schönes, gerade so psychisch. Das, also mich zumindest hat das damals sehr mitgenommen, weil man sich denkt, nein, nicht schon wieder und wieder die ganze Reha-Scheiße. Und bei ihm ist es ja dann auch noch, bei mir ist es ja nur privat gewesen, bei ihm ja auch dann auch noch mit beruflicher Natur verknüpft. Also es betrifft ja sein Leben noch mal direkter, als jetzt meins es betroffen hat. Und deswegen wollte ich nur gute Besserung sagen.
Da kann ich mich nur anschließen. Also ich habe auch schon mit ihm telefoniert am Wochenende. Ja, das ist natürlich, du bist da, im März hat er sich, glaube ich, das Kreuzband zum ersten Mal gerissen. Da machst du die Reha jetzt über 9 Monate und machst 2 Spiele. Und dann passiert das direkt. Also das ist natürlich für einen Sportler, der ja auch, ich sage jetzt, von der vertraglichen Situation abhängig ist, auch nicht so einfach. Vor allem, also A, diesen Reha-Prozess zu gehen, ich meine, ich habe das auch schon mal gemacht. Und wenn ich mir vorstellen würde, mir ist es zum Glück nie passiert, dann direkt wieder in diese Situation zu fallen.
Das ist der Punkt, ja.
Das tut eben weh.
Ja.
Also extrem weh, glaube ich.
Ja, also ich wusste es eigentlich auch direkt, aber man hofft dann immer noch bis zum MRT, lass es nur den Meniskus betreffen.
Naja. Ja, wenn du es im Hinterkopf schon so weißt, dann, naja. Auf jeden Fall gute Besserung.
Und viel Kraft.
Ja.
So, und damit es jetzt, ist zwar schon unlustig, aber eine Spur unlustiger geht's immer noch. Denn dafür haben wir ja unseren Express, ne?
Jawohl.
Also, lieber Luca, lach doch mal wieder, sagt der Express. Fritzchen und seine Mutter sitzen im Zug. Wendet sich eine Passagierin an die Mutter. Können Sie Ihrem Sohn bitte sagen, er soll aufhören, mich zu imitieren? Fritzchen, bitte hör auf, so dämlich zu tun. Ja, wow.
So, dann bereiten wir uns jetzt auf die Weihnachtsfolge vor.
So machen wir's. Tschüss.
Tschüss.
Schlag und fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.